Ja, ich habe ein freies Thema und zwar, ihr könnt schon mal aufschlagen, 2. Petrusbrief 1, 3 bis 11. 2. Petrus 1, 3 bis 11. Hier geht es um den Weg zur Eusebia. Das ist das griechische Wort für Gottseligkeit, für die Frömmigkeit, für die wahre Anbetung. Kurz zum Kontext. Der Kontext vom 2. Petrusbrief ist der Kontext der Irrlehre. Hier wird sehr stark von dem Petrus einfach gegen die Lehre der Irrlehrer gesprochen, geschrieben, die das Evangelium verdreht haben, so wie viele Irrlehrer im Neuen Testament. Es gab unterschiedliche Irrlehren, manche lehrten Askese, aber andere lebten ein Leben der Freizügigkeit. Und so war das hier bei den Gemeinden, an die der Petrus geschrieben hat. Hier ging es um eine Irrlehre der Freizügigkeit. Und seine Antwort, insbesondere in der Passage, die wir uns jetzt angucken werden, ist, dass er ein Leben der Tugend zur Gottseligkeit ihnen weist. Ich bete noch. Jesus, danke, dass du hier auf dieser Erde uns gezeigt hast, was Tugend ist. Du bist die Tugend und du bist die Tugend des Vaters und hast uns das alles gezeigt in deiner Sündlosigkeit, damit wir in unserer Sündhaftigkeit auf dich schauen können und lernen können von dir. Bitte hilf, dass ich das ausgewogen, dieses Thema, was vielleicht früher mein Lieblingsthema war, dass ich das ausgewogen bringen kann und dass du uns auch Ohren zum Hören gibst. Amen. Wir werden jetzt mal diese Passage lesen. Und zwar diese Passage könnte man in 2 Teile einteilen. 3 bis 4, die Verse 3 bis 4 und die Verse 5 bis 11. Und diese 2 Teile gehören zusammen, aber die präsentieren die ganze Botschaft dieser Verse in sehr unterschiedlicher Weise. Danke für den Getränkeservice. Wer war das? Danke. Brauche ich jetzt. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Das war der erste Teil. Jetzt kommt der zweite. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit. In der Enthaltsamkeit aber das Ausharren. In dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch, Entschuldigung. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln, denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Also in dem ersten Teil von dieser Passage wird uns präsentiert, dass die Gottseligkeit allein von Gott kommt und alles, was wir dazu brauchen, kommt von ihm. Im zweiten Teil klingt es fast so, als würde es allein von uns abhängen oder von unserer Anstrengung. Wir wollen uns das anschauen, wollen insbesondere betrachten, was die Tugend für eine Rolle spielt. Das Wort Aresko heißt gefallen und davon kommt auch das Wort für die Tugend. Wohlgefallen oder Wohlverhalten vor Gott. Man könnte auch sagen, moralische Vorzüglichkeit. Darum geht es. Bevor ich zu meinen drei Punkten komme, möchte ich erstmal vorab etwas sagen, etwas Warnendes in Bezug auf das Evangelium. Tugend hindert Gottseligkeit, wenn sie menschenzentriert ist. Wenn wir uns also auf unsere Tugend gründen und beim Menschen anfangen mit der Tugend, dann hindert die Tugend die Gottseligkeit. Das ist also genau das, was kontraproduktiv ist für die Gottseligkeit, zu der ja die Tugend, die göttliche, der Weg ist. Wer schreibt uns hier eigentlich? Was war das für einer? Der Petrus. Den kennen wir doch aus den Evangelien, ne? Es war doch eigentlich der Jünger, der hervorgetreten ist durch seine Untugend, oder? Also Untugenden kennen wir, glaube ich, genug von dem Petrus. Zum Beispiel, er war vorlaut oder er hat die anderen runtergestuft, wollte der Größte sein, hat Jesus herumkommandiert. Also es waren ganz schöne Untugenden, die Petrus da manifestierte. Aber Petrus war nicht nur ein Mann der Untugend, er war auch ein Tugendnarr, würde ich mal sagen. Jemand, der total auf die Tugend konzentriert war. Er wollte unbedingt Tugend zeigen. Ja, er wollte der Treueste sein. Er wollte der sein, der Jesus am allermeisten lieb hat, ne? Und ein Tugendnarr, würde ich sagen, ist jemand, der sieht ein Ziel, ein gutes Ziel. Er möchte dahin gehen und er sieht seine eigenen Kapazitäten und denkt sich, ja, das schaffe ich. Und dann versucht er durch sein eigenes Ich diese Tugenden zu erreichen und am Ziel anzukommen. Und bei dem Petrus ist das schiefgegangen. Im Evangelium. Aber das war ja nicht das Ende. Als Jesus sagte, sie werden den Hirten, und damit meinte er sich selbst, erschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen, da sagte der Petrus, und wenn alle dich im Stich lassen, ich niemals. Er war überzeugt davon, dass er die Tugend hat, Jesus nicht im Stich zu lassen. Er war der Treueste. Alle anderen vielleicht nicht so, aber er war sich seiner Treue sehr sicher. Aber das ging schief. Interessant ist es, dass wir jetzt, wenn wir die Bibel zu Ende lesen und da am Ende der Bibel den ersten und zweiten Petrusbrief lesen und diesen Mann kennenlernen, dann stellen wir fest, der Petrus war gar nicht mehr so ein Mann der Untugend wie in den Evangelien. Der wurde sehr besonnen, weise, sanft, ein ganz feiner Mann der Tugend. Gott hat ihn verändert. Also, wir lernen daraus, die Gottseligkeit fängt nicht bei der menschlichen Anstrengung an. Wenn wir denken, Gottseligkeit fängt bei der menschlichen Anstrengung an, dann landen wir weit weg von der Gottseligkeit. Und zwar, als ich jünger war, da habe ich alle möglichen Bibelpassagen auswendig gelernt, die kann ich immer noch auswendig, da freue ich mich drüber. Und zwar diese Verse 5, 6, 7, da wo es um die menschliche Tugend geht, das waren Lieblingsverse von mir. Ich habe die aber nicht so richtig im Kontext gelesen, sondern ich habe mich sehr darauf konzentriert, was da steht. Wendet aber allen Fleiß dran, ja, und reicht nur eurem Glauben die Tugend da und Erkenntnis und Enthaltsamkeit und Ausharren, Pünktchen, 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 das hat mir schon gereicht, ja, das fand ich ganz toll. Und darauf konzentrierte ich mich. Aber ich habe festgestellt, dass ich so ein ähnlicher Typ bin wie der Petrus in den Evangelien. Also ich kann mich mit dem Petrus gut identifizieren. Der Petrus war ja auch Unternehmer wie ich. Ein Unternehmer mit einem Fischerboot, ne? Aber nicht nur Unternehmer von seinem Beruf her, sondern auch Unternehmer von seinem Geist her. Jemand, der abenteuerlustig ist, der in Bewegung ist, der vorwärts will, der ehrgeizig ist. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Ihr vielleicht nicht so. Alle, weiß ich nicht. Aber der Petrus würde mich wahrscheinlich ganz gut verstehen. Jedenfalls, ich war auch so, ich bin so gestrickt. Und da weiß ich eigentlich auch, ja, ich habe Tugend, ich kann was leisten, ich habe Ziele. Und wenn ich die Ziele verfolge, dann finde ich auch einen Weg, wie ich die erreiche normalerweise. Und ja, das ist alles ganz schön und gut, hat seine Vorteile. Wenn man so ist, dann versucht man natürlich diese Tugendhaftigkeit auf das ganze Leben zu projizieren und überall seine Ziele zu erreichen. Weil es macht ja Spaß und es gibt einem auch Erfüllung und Glück, wenn man seine Ziele erreicht. Und ja, ganz kurz nur ein Beispiel. Ein Ziel, was ich hatte, dass ich bin sowieso so ein Bewegungstyp. wie jemand, der noch nie still sitzen konnte und immer in Bewegung. Und ich dachte mir, na, wenn der älter wird, dann könnte das sein, dass es mal weniger wird. Und das wäre so der normale Lauf der Dinge. Aber ich werde ganz viel Sport treiben. Und deswegen werde ich meinen Körper noch bis 80 Jahre total fit halten. Ne? Das war menschliche Weisheit. Die ist ja manchmal sehr vernünftig. Ja? Aber das ist nicht immer so. Weil ich bin da mit Unvernunft rangegangen, habe jedenfalls durch übermäßigen Vernunftssport, also man kann den Vernunftssport auch übermäßig betreiben, ja, habe ich meine Gelenke ganz schön ruiniert. Das ist mir in den letzten ein, zwei Jahren erst aufgefallen. Und plötzlich komme ich natürlich wieder zu dem Punkt, okay, was machst du? Du siehst also hier ein Problem, hast das Ziel, dass es anders wird. Und was machst du jetzt? Ja, habe ich einen Freund gefragt, der das Arzt hat gesagt, du bist jetzt ein alter Mann geworden. Du kannst nicht mehr viel machen, ja, mit deiner eigenen Weisheit. Ja, ist nicht mehr so einfach, da was dran zu ändern. Ich habe zu viel darauf geachtet, wie ich sein soll, was ich tun kann und zu wenig darauf, wie er ist und was er tut. Und ich habe vergessen, dass da ein Wort oder eine Phrase vor diesem Vers 5 steht. Da heißt es nämlich eben deshalb, ne, das hatte ich nicht so richtig mitgelesen. Also in Vers 5 heißt es ja eben deshalb, strengt euch an, also befleißigt euch. Eben deshalb heißt aber, schau mal, was vorher steht. Ja, und da steht nämlich was ganz anderes. Also nicht was anderes, es ist was Ergänzendes. Ja. Und da habe ich dann festgestellt, aha, und das ist mein erster Punkt, die Tugend kommt von Gott. Das ist ganz wichtig, ich kann sie nicht hervorbringen. Tugend kommt von Gott. Also mein erster Punkt. Das ist doch tröstlich für Leute, die jetzt wie ich zum Beispiel Versager sind. Also diese Tugendnarrheit, die kenne ich sehr gut. Ja. Aber Tugendnarren können sich freuen, wenn sie an den Punkt kommen, wo sie einfach merken, hoppla, ich kann mit meiner Kraft, mit meinen Möglichkeiten gar nichts mehr erreichen oder nicht mehr viel. Dann können sie dorthin kommen, wo sie verstehen, es gibt doch jemanden, der uns alle Tugend vorgelebt hat und den wir anschauen können und von dem wir auch lernen können, in Tugend zu leben. Trost für Versager, bevor wir ihm nachfolgen, schauen wir erstmal auf das Vorbild. Und hier heißt es im dritten Vers, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, deswegen ist meine Tugend unwesentlich. Ich kann mit meiner Tugend nichts dem hinzufügen. Alles hat er und seine göttliche Kraft uns geschenkt. Das muss ich verstehen. Der Vers geht weiter. Der dritte, ich gehe nochmal also durch den dritten Vers. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Tugend und Herrlichkeit. Seine Tugend ist nicht auf solche dummen Ziele, obwohl sie auch vernünftig sind. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie nur dumm sind, ne? Wie Beweglichkeit im Alter gerichtet. Beweglichkeit im Alter ist was Schönes, gell? Also wenn man sie hat und wenn man sie nicht hat, ist nicht so toll. Ja. Und wenn man da nachts auch noch ganz viele Schmerzen hat, ist auch nicht toll. Ja. Aber, sagen wir mal, das als ultimatives Ziel zu haben, ist unvernünftig. Denn wir werden alle dahin kommen, wo es nicht mehr weitergeht. Ja. Und der Herr Jesus hat uns nicht auf Beweglichkeit in erster Linie eingestellt, sondern auch auf Seligkeit. Es geht um die Gottseligkeit. Die kann man auch haben, wenn man sich nicht mehr so intensiv bewegen kann. Vers 4. Damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Also die göttliche Natur ist die ewige Natur und nicht die vergängliche Natur. In Vers 7, da steht ja, auch so das Ziel dieser Tugenden, die da so beschrieben werden, das ist die Liebe, das ist etwas aus dem unvergänglichen Bereich. Wir werden also auch in Zukunft, in aller Zukunft, in aller Ewigkeit die Liebe Gottes haben, um uns haben und dürfen uns in der Liebesbeziehung zu ihm zurechtfinden. Das ist das wichtigere Ziel als die Beweglichkeit. Ne? Ja, also wir haben jetzt herausgefunden, die Gottseligkeit fängt nicht bei der Anstrengung an. Aber wir sollten uns auch klar werden, die Gottseligkeit hört nicht bei dieser Erkenntnis auf. Also wenn wir jetzt nur sagen, Anstrengung, da fängt sie nicht an, vergessen wir es, dann sage ich jetzt mit dem Petrus, die Gottseligkeit hört nicht bei dieser Erkenntnis auf. Sie geht weiter. Tugend ist nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil. Also die Bibel sagt uns auch, dass menschliche Tugend, die nämlich auf Gott zuerst schaut, dass diese menschliche Tugend sehr gut ist. Und wir sollen danach streben. Nur weil es Tugendnarren gibt wie mich, ist die Tugend noch keine Torheit. Der Gott der Tugend gebietet uns sogar, uns in der Tugend zu befleißigen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Tugend erfordert menschliche Anstrengung. Das klingt jetzt vielleicht ketzerisch oder komisch, aber zwischen der Erkenntnis, dass die Tugend von Gott kommt und der alles gibt, und zwischen der Erkenntnis, dass es Gottes Wille ist, dass wir uns anstrengen, da gibt es eine feine Linie und die ist nicht so leicht zu ziehen. Ich kann euch nicht sagen, wo diese Linie ist. Die ist sehr schwer zu ziehen, würde ich mal sagen. Das kann Gott besser als wir. Aber nichtsdestotrotz, diese beiden Dinge gehören zusammen. Und ja, ich lese einfach nochmal den Vers 5 bis 7. Eben deshalb, wendet aber allen Fleiß auf, das heißt, strengt euch an, und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, das Ausharren, die Gottseligkeit, Bruderliebe und die Liebe. Es ist Gottes Wille, dass wir uns anstrengen, dass wir uns nach der Heiligkeit ausstrecken. Wir sollten also Anstrengung nicht verachten. Diese Liste hier, das sind insgesamt 8 Begriffe, ne? Geht los mit Glauben, Tugend, Erkenntnis und geht dann bis zur Liebe. Das ist ja eine schöne Liste. Wie gesagt, die habe ich damals so sehr wichtig erachtet. Und es geht hier auch in diesen ganzen Versen von 3 bis 11 um diese Liste. Es geht immer wieder um diese Liste. Das ist eine wichtige Liste. Ich möchte jetzt nicht auf jede einzelne Qualität hier eingehen, aber ich verstehe es so, und ich glaube, das ist nicht ganz so wichtig, wenn das jemand ein bisschen anders versteht von den Zahlen her. Aber ich verstehe es so, der Glaube ist das Grundlegende. Es geht hier um den Glauben. Also ohne Glauben geht ja gar nichts. Der Glaube ist das Wesentliche. Und der Glaube, zu dem gehört die Tugend. Ein Glaube ohne Tugend ist kein Glaube. Der Glaube bringt Tugend hervor. Der Glaube an Gott und an den, der die Tugend ist. Und dann kommen danach diese anderen 6 Qualitäten. Ich nenne sie mal Tugenden. Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren. Alles Dinge, die ziemlich mühsam sind. Und dann kommt die Gottseligkeit, die Bruderliebe, die Liebe. Und das Ziel ist die Liebe. Schöne Reihenfolge. Geht also los mit der Erkenntnis, dass wir erstmal in die Bibel schauen und uns Gott betrachten, dass wir Gott verstehen und hören, wie das Wort Gottes auszulegen ist, und dass wir uns dann durchaus auch in der Tugend üben und dann auch Dinge entwickeln und entfalten, die uns wichtig sind im täglichen Leben. Die Jugend liest gerade ein Buch, stimmt's? In der Jugendstunde? Von Jerry Bridges. Schon fertig. Die Jugend hat ein Buch gelesen von Jerry Bridges, Streben nach Heiligung. Ja. Und er hat genau dieses Thema auch, dass diese beiden zusammenpassen, nämlich das, was Gott getan hat, was Gott ist, und das, was wir danach tun sollen. Und er vergleicht dann die ganze Sache ganz am Anfang, bevor er überhaupt loslegt mit seinem Buch, schreibt er, denk mal an einen Bauern. Der Bauer ist jemand, der pflügt sein Feld, der sät den Samen, der düngt den Samen, der bemüht sich sehr für etwas, nämlich die Frucht, er möchte Frucht hervorbringen, für etwas, was er gar nicht selbst machen kann. Welcher Bauer kann schon die Frucht hervorbringen? Welcher Bauer kann schon das Saatgut zum Keimen bringen? Welcher Bauer kann Sonne oder Regen hervorrufen? Das sind alles Dinge, die stehen nicht in seiner Macht, die stehen in Gottes Macht. Der Bauer verlässt sich irgendwo auf Gott, dass er diese Dinge liefert, diese Bedingungen, dass seine Mühe dann auch zum Tragen kommt. Er vergleicht es mit dem Streben nach Heiligung, nach Gottseligkeit, nach der Tugend, würde ich sagen. Er vergleicht es und sagt, Gott hat alles getan, damit wir heilig sind, damit wir einen heiligen Wandel vollziehen können. Aber Gott wandelt nicht für uns. Das Wandeln übernimmt er nicht, hat Jerry Bridges geschrieben, sondern das ist unsere Sache. Und es gehört zusammen, die menschliche Anstrengung folgt nach der göttlichen Erkenntnis, alles kommt von ihm. Der Gott der Tugend ruft uns zur Tugend. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Tugend erweist die Echtheit des Glaubens. Wir wenden uns jetzt mal den Versen 8 bis 11 zu. Da heißt es in Vers 8 am Anfang, denn wenn diese Dinge, das sind diese acht Begriffe, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, ich komme gleich zu dem Rest des Verses, William MacDonald hat gesagt, echte Jüngerschaft, also Jüngerschaft heißt einfach auch der Weg der Heiligung, der Weg zur Gottseligkeit. Echte Jüngerschaft ist entweder Fortschritt oder Rückschritt. Aber Stillstand ist das nicht. Also immer gleich bleiben, das ist das nicht. Ja? Petrus sagt, wenn diese Dinge, wenn ihr in diesen Tugenden, wenn ihr sie vorhanden habt und wenn ihr darin zunehmt, dann lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Wir könnten uns jetzt schnell da reinsteigern und sagen, also Tugenden, Zunahme, Wachstum, und dann konzentrieren wir uns doch wieder auf unsere Tugenden. Ja? Müssen wir aufpassen, dass wir das nicht tun, dass wir immer im Kopf behalten, das Echte ist, wenn wir uns an Jesus Christus orientieren und an seiner Tugend. Wenn wir irgendwie versuchen, in uns selber eine Tugend zu schaffen, das führt nicht zur Gottseligkeit. Aber wir schauen auf Jesus Christus, auf den, der am Kreuz für uns gestorben ist, der als der Tugendhafte den Tod des Tugendlosen gestorben ist. Und dann, ja, ist das die richtige Voraussetzung, dass das Evangelium, die Kraft des Evangeliums und hin zur Gottseligkeit, dass sich das entfalten kann an uns. Wir haben also hier gesehen, auch in dem Vers 8, es gibt wohl offensichtlich eine Erkenntnis, die kann fruchtleer sein und träge sein. Also die Erkenntnis allein, wenn ich nur bei Versen 3 bis 4, also bei dem ersten Teil dieser Passage stehen bleibe und überhaupt nicht mich um die Tugend und um die andere Seite kümmere, dann, wie ich hier lese, sind wir träge und fruchtleer. Also man kann ohne Eifer und ohne Frucht sein. Das wollen wir nicht sein, ganz bestimmt nicht. Wir wollen wachsen in den Tugenden und das zeigt dann auch Frucht und Frucht zeigt auch die Echtheit. Jesus hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also die Frucht, die aufwächst, ohne Frucht, wo ist da die Echtheit? Aber die Frucht zeigt die Echtheit. Darum, liebe Brüder, Vers 10 und 11, befleißigt euch umso mehr, jetzt heißt es, strengt euch noch mehr an, ja, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus. Ja, also hier könnte man vielleicht den Eindruck gewinnen, dass wir jetzt durch unsere Tugend unsere Berufung so richtig festmachen, noch viel fester, als sie eigentlich schon ist. Das ist Quatsch. William MacDonald hat geschrieben, wir können sie nicht fester machen, aber wir können sie bestätigen. Ja? Und wir sollten sie bestätigen. Und Gott wird sie bestätigen in uns. Aber die Tugend, das tugendhafte Leben, ist eine Bestätigung nach dem, der die Tugend ist, eine Bestätigung dessen, dass wir ja von ihm berufen und erwählt sind. Und danach können wir uns ausstrecken. Ja, Tugend erweist also die Echtheit des Glaubens. Wie ist das nun, wenn wir schwach sind? Vielleicht fühlt ihr euch nicht besonders stark in der Tugend. Ja? Vielleicht fühle ich mich nicht besonders stark in der Tugend. Also ich muss sagen, ich erlebe, wie ich im Alterungsprozess, wie ich nicht stärker geworden bin in der Tugend, sondern eher schwächer. Ja? Ist das jetzt ein großes Problem für die Echtheit des Glaubens, dass ich schwach geworden bin? Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, als ich öfters mal beim Zahnarzt war, immer ohne Spritze. Der Zahnarzt war ganz begeistert von mir, dass ich das alles so erduldet habe. Letztens hatte ich einen Termin beim MRT und ich hatte gar keine Lust auf das Ergebnis, weil ich schon so ungefähr wusste, was es ist. Und ich hatte auch keine Lust, in die Röhre zu gehen und ich war nur verzagt. Ne? Und irgendwie habe ich mir gedacht, früher warst du mal tougher. Ja? Verzagtheit. Da habe ich mir, als ich da drin lag in der Röhre, habe ich mir gedacht, Gott ist nicht ein Gott der Verzagtheit. Der hat nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, schön. Und ich bin da durchgekommen. Aber ich kenne sehr gut diese, diese Situation, wo du dich gar nicht nach Tugendhaftigkeit fühlst, wo man echt schwach ist. Das ist ja gerade eigentlich die Möglichkeit für Gott, dass seine Stärke in den Schwachen mächtig ist. Ja? Es gibt die Spannung. Da ist der heilige Gott. Und der heilige Gott, er hat uns gesagt, seid heilig wie ich. Und er schaut auf uns herab, auf die, die sündhaft sind, die nicht heilig sind. Und da hat er seine Gnade gegeben durch Jesus Christus und hat uns geholfen, dass diese Spannung ertragen werden kann und dass diese Spannung zur Tugend und zur Gottseligkeit führt. Und wenn wir schwach sind und dabei verzagen und verzweifeln, dann wird sich da nicht die Tugend entwickeln. Aber wenn wir zu ihm kommen, wenn uns unsere Schwachheit zu ihm treibt, dann sind wir genau an der richtigen Stelle. Unsere Schwachheit ist gut. Unsere Schwachheit offenbart, dass wir ihn brauchen. Dass wir nicht alleine das können. Wenn wir solche Dinge erleben, wie ich sie jetzt erlebt habe, dann ist das uns gegeben, damit wir in ihm stark werden. Und dass wir zur Gottseligkeit kommen. Das können wir wunderbar. Und wir sind unterwegs. Wir schauen dann Jesus an. Wir sind begeistert von ihm und seiner Tugend. Wir erkennen uns als Sünder. Wir glauben an ihn, dass er uns heiligt. Wir bitten ihn dann. Das Gebet ist ganz wichtig. Ja? Wir sagen, Gott, ich bin so schwach, aber bitte, diese Verzagtheit, die brauche ich nicht. Bitte, durch deine Kraft, lass diese Verzagtheit überwunden werden. Und dann strengen wir uns auch an. Und dann schenkt er uns seine Gnade. Das waren die drei Punkte. Ich habe aber noch ein bisschen was zu erzählen. Und zwar, die Gottseligkeit oder die Tugend ist kein Selbstläufer, sage ich mal. Da gibt es jetzt einen kleinen Teilvers, den ich jetzt bei den drei Punkten nicht erwähnt habe. Der steht genau zwischen den zwei Segmenten, zwischen den zwei Teilen der Passage, Verse 3 und 4 und 5 bis 11. Da heißt es in Vers 4b, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Also hier sagt der Petrus, so mit Selbstverständlichkeit, diese ganze Sache mit der Gottseligkeit, mit dem Weg zur Gottseligkeit, auch mit der Tugend, mit Gottes Tugend und mit unserer Tugend, das ist also alles auch irgendwo im Zusammenhang zu sehen mit der Begierde, die in der Welt ist und dem Verderben, das dadurch kommt, dem ihr entflohen seid. Er geht davon aus, dass seine Leser aus der Welt geflohen sind. Und wir müssen bedenken, wenn wir danach streben, nach der Tugend, die von Gott kommt, dann brauchen wir auch wie Gott die Absonderung. Gott ist heilig und er hat gesagt, seid heilig, wie ich heilig bin. Also wir sollten nicht denken, wir bleiben bei Vers 4 stehen, Gott hat die Tugend und wir laufen unser Leben dann ohne Gott auf dieser Erde. Nein, wir sollen uns auch absondern. Das heißt, wir sollen aus dieser Welt fliehen. Na, das ist jetzt ein heißes Thema, ja, nicht so einfach. Fliehen wir aus der Welt oder dringt die Welt in uns ein? Also wer ist jetzt proaktiv? Wer ergreift die Initiative? Das ist eine gute Frage, finde ich, weil hier heißt es ganz klar, es gehört dazu, dass wir aus der Welt geflohen sind, was auch immer das bedeutet, aber dass die Welt in uns eindringt, das sollte ja nicht gerade passieren. Aber das passiert, oder? Also da müssen wir uns durchaus mal damit beschäftigen. Ja? Wo dringt die Welt in uns ein? Ich möchte mal kurz ein Beispiel bringen, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Es tut mir leid, aber ich denke, es passt hier. Die digitale Welt, mit der kenne ich mich gut aus, weil ich bin Unternehmer in der digitalen Welt, die ist genial. Die hat uns Tugendstreber und uns Effizienzstrebern und uns, die wir Ziele haben und erfolgreich sein wollen, geniale Möglichkeiten gegeben, um uns zu entwickeln, schnell zu entwickeln, vorwärts zu gehen, Gas zu geben. Und da gibt es viele, viele tolle Sachen. Also wir können wirklich dankbar sein für die digitale Welt, die uns so gegeben ist. Aber wenn wir da stehen bleiben bei der Erkenntnis und sagen, das ist alles super, oder vielleicht sagen wir, es ist alles neutral, wir gucken uns das Gute an, dann sind wir, glaube ich, nicht sehr klug. Die digitale Welt hat eine Kultur und auch eine Quelle. Diese Quelle und diese Kultur ist nicht göttlich. Die ist antichristlich. Und das sollten wir uns vor Augen halten, wenn wir uns mit der digitalen Welt beschäftigen und uns in sie hineinbegeben und die digitale Welt in uns hineinkommen lassen. Denn die digitale Welt zum Beispiel fördert ganz klar die Ungeduld. Ja? Die Maschine taktet immer schneller, der Prozessor wird immer schneller, der Menschliche kann nicht schneller. Ja? Es wird immer schneller, immer ungeduldiger, immer weniger Zeit. Die Maschine, also die digitale Welt, fördert das Vergleichen unter uns. Na, wir haben gehört, wir sollen uns nicht miteinander vergleichen, sondern mit Christus. Aber in der digitalen Welt vergleichen wir ständig und wir werden ständig verglichen. Und die Kultur des Vergleichens kommt automatisch kostenlos auf uns rüber. Und wir werden im Laufe der Zeit, wenn wir uns so intensiv, blauäugig, unhinterfragt, komplett in die digitale Welt begeben, werden wir Leute, die sich vergleichen. Die digitale Welt gibt uns Ablenkungen, sodass wir uns von dem Wesentlichen ablenken lassen. Die nimmt uns ein, sie vereinnahmt uns und lässt uns wenig Zeit übrig. Wir sollten uns dieser Dinge bewusst sein. Denn die digitale Welt hat kein Interesse, die Tugenden zu unterstützen und zu entwickeln, die unser Herr uns hier gegeben hat. Ein Beispiel. Also wenn wir uns nicht dessen bewusst sind, was in der digitalen Welt läuft, dann kann es passieren, leicht, dass Dinge sich entwickeln in unserer Kultur, die wir gar nicht wollten, die wir gar nicht gemerkt haben. Und es reicht nicht aus, würde ich sagen, nur zu denken, wir lesen das, was in der Bibel steht. Zum Beispiel, Jesus hat gesagt, Mann, wenn du eine Frau schon lüstern anguckst, hast du die Ehe gebrochen. Wir können das 100.000 Mal wiederholen. Aber wenn wir nicht verstehen, dass die digitale Welt uns in eine ganz andere Richtung führt, dann sind wir in Gefahr, dass wir der Versuchung erliegen. Ich behaupte mal, ohne dass ich da Beweise habe, aber ich glaube, jeder wird das nachvollziehen können, vor 100 Jahren, wenn ich jetzt mal die Situation betrachte von vor 100 Jahren und heute, dann ist die Pornografie in uns eingedrungen, in die Gemeinde. Wie viele Männer und keine Ahnung, Frauen, haben Probleme damit. Warum? Also auch in der Gemeinde. Ja? Angesehene Männer betrachten ausgezogene Frauen. Das sollte nicht so sein. Also die Gemeinde sollte rein sein. Wir sollten aus der Welt geflohen sein. Ja? Aber es ist anders geworden. Warum? Weil die digitale Welt uns, die kam da rein und hat sich da breit gemacht. Das ging natürlich schon vorher los, schon lange vorher, als die Medien aufkamen. Aber wir sollten uns dieser Dinge bewusst sein. Okay, wie können wir jetzt praktisch aus der Welt fliehen? Ja, sollen wir uns jetzt abschotten wie die Amischen? Ich war mal bei den Amischen für eine Nacht, das war ganz interessant. Die haben wenig Internet und wenig Smartphones, aber die digitale Welt dringt auch bei ihnen ein. Ja, so ist es nicht. Nein, Jesus hat sich auch nicht abgeschottet von der römischen Kultur. Aber wir sollten uns Gedanken machen. Ich habe jetzt keinerlei Ratschläge. Ja? Wir brauchen jetzt nicht erstens, zweitens, drittens, viertens. Aber wir sollten uns einfach Gedanken machen, wie gehen wir zum Beispiel mit solchen Themen um? Digitale Welt, ist das einfach annehmen und mitmachen und gar nicht wissen, was da eigentlich passiert? Ich denke, wir sollten Erkenntnis haben, auch hier. Nicht nur die Erkenntnis Gottes, sondern auch die Erkenntnis, was macht die Welt mit uns? Wo geht das hin? Wo führt das hin? Da brauchen wir dann auch die Tugenden. Zum Beispiel die Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung, das heißt Enkrateia auf Griechisch, in Kraft, von der Kraft Gottes bekräftigt, seine Tugend in uns, dass wir Nein sagen können, sagen. Nein, das ist es nicht, das brauchen wir. Oder auch das Ausharren, die Geduld. Es wird immer schneller mit der Kommunikation und meistens sagen wir, wunderbar, ist das schön, habe ich wieder was zum Gucken und zur Unterhaltung. Ist das wirklich so oder braucht man nicht vielleicht mehr Geduld? Das sind Dinge, die wir brauchen und ja, deswegen sage ich nochmal zusammenfassend, Tugend kommt von Gott, Tugend erfordert auch menschliche Anstrengungen und sie erweist den Glauben als echt. Wichtig dabei ist die Reihenfolge, dass wir die Reihenfolge wahren, dass die Tugend zuerst von Gott kommt und dass wir dann auch durchaus das tun, was die Bibel gesagt hat, dass wir uns anstrengen. Ich denke, wenn wir das tun, sind wir auf einem guten Weg, dass wir nicht unsere Tugenden verkünden oder unsere Maßstäbe den anderen aufdiktieren, sondern dass wir die Tugenden Gottes bestaunen und die Tugenden Gottes verkünden. Dass wir aber auch heraustreten aus Gleichgültigkeit, wenn wir gegenüber der Tugend gleichgültig sind. Ich schließe mit einem Vers aus 1. Petrus 2, 9. 1. Petrus 2, 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Amen.